Und wir kommen zum Finale von Römer 12. Das Finale von Römer 12 hier in der Elberfelder Übersetzung: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Vor zwei Wochen war ja die letzte Predigt, also die hatte ich Predigt über die Verse vorher. Und die da waren, können sich vielleicht noch erinnern an den Einstieg. Das war der Film von Dick und Doof. Rache ist süß, könnte man das überschreiben. Ja, so in der Gesellschaft schon, Rache ist süß. Aber wir sollen ja nicht Böses mit Bösem vergelten, haben wir ja da schon ganz fest gelernt und hoffentlich auch in uns aufgenommen. Aber wie gehen wir denn um mit dem Unrecht, das geschieht? Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, aber ja, was heißt denn das? Wie gehen wir jetzt um? Und ich höre immer wieder Geschichten von Menschen, das ist mir ganz wichtig, die Geschichte von Menschen zu hören, zu kennen, was sie erlebt haben, auch von früher. Und da kommen so viele Dinge zum Vorschein, was da alles passiert ist an erlittenem Unrecht, das geht häufig nicht in eine Kuhhaut. Und da sind so viele Dinge, wo die Leute vielleicht sagen, ja, da rede ich lieber nicht drüber oder ja, ich habe vergeben. Aber so am Lebensstil und an gewissen Verhaltensweisen merkt man, da ist noch so viel verletzt, da ist noch so viel Abwehrreaktion, da ist noch so viel da. Für mich ist dieser Text zu einem oder zum eigentlichen Schlüssel geworden, für mein persönliches Leben im Umgang mit solchen Emotionen und Erlebnissen, aber auch gerade für die Seelsorge. Das ist wirklich ein Schlüssel. Wenn wir die Luther-Übersetzung betrachten, dann steht: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Oder in der neuen Genfer Übersetzung: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde. Aber hier steht nicht meine Lieben. Und auch nicht liebe Freunde, sondern wörtlich heißt es hier im Elberfelder richtig übersetzt: Geliebte. Und das ist, glaube ich, schon einmal ein Schlüssel. Jetzt stellt euch mal vor, es gibt so viel Unrecht. Da wird ein Kind auf dem Schulweg, auf dem Nachhauseweg, wird ihm aufgelauert und dann wird es zusammengeschlagen von den größeren Kollegen. Habt ihr alle schon mitbekommen, gibt's manchmal. Und das kleinere Kind kann sich nicht wehren, wird da verprügelt, wird da angespuckt und ausgelacht und leidet da ungeheuer. Wenn das ein ungeliebtes Kind ist, dann kümmert das niemand. Wenn es ein Kind ist, das keine liebenden Eltern hat, das sich um sie kümmert, und es gibt ja genug Beispiele von Verdingkindern oder all die Dinge oder vernachlässigte Kinder, die solche Dinge erlebt haben und nirgends irgendwo ein offenes Ohr fanden, nirgends irgendwo sagen konnten, was sie erlebten. Und da sind junge Mädchen, die schlimme sexuelle Erfahrungen machten und niemandem etwas sagen durften, weil sie sich schämten und weil es auch verboten war. Das sind so furchtbare Dinge, ungeliebte Menschen, die niemand haben, wo sie hingehen können, wo sie das ausweinen können und sich artikulieren können. Stellt euch einmal vor, ein geliebtes Kind, da schaut die Mutter aus dem Fenster und beobachtet diese Szene. Was geht in der Mutter ab? Wenn sie sieht, wie ihr geliebtes Kind da ungerecht behandelt wird, verdroschen wird. Boah, da geht Post ab in ihrem Herzen. Wahrscheinlich bleibt sie nicht auf ihrem Stuhl sitzen, sondern die unternimmt etwas. Das Kind darf nach Hause kommen, darf es erzählen und es wird besprochen, wie damit umgehen. Oder auch ein liebender Vater, dem bricht das Herz, wenn seine Kinder leiden. Schaut, wir sind Geliebte. Wir alle sind Geliebte des Gottes, der uns erschaffen hat und der uns in Jesus Christus die Erlösung geschenkt hat. Es bricht Gott das Herz, wenn ein Kind leidet, wenn Unrecht geschieht, wenn Gewalt geschieht. Es bricht dem Vater im Himmel das Herz, weil er uns liebt, weil es ihm nicht egal ist, wie es uns geht, weil er mitleidet, wenn wir leiden. Ja, wir verstehen manchmal nicht, warum er nicht gerade eingreift, aber gute, liebende Eltern gehen da auch nicht einfach auf die anderen Kinder los und verdreschen sie auch, sondern die haben bessere Lösungen. Unser Vater im Himmel hat oft andere Lösungen, aber eines kann ich sagen, er hat es beobachtet. Das, was du als Kind erlebt hast, was du niemandem erzählen konntest, was nie ans Licht kam, was nie gesühnt war, niemand hörte dir zu, niemand erkannte, was in dir vorging, stimmt nicht. Da ist jemand, der es miterlebt hat. Da ist jemand, der das beobachtet hat. Da ist jemand, der das in seinen Büchern aufgeschrieben hat und das ernst genommen hat und genau weiß, wie es dir da gegangen ist, wie du da gelitten hast. Du bist ein geliebtes Kind des Vaters, er hat es gesehen. Deshalb ist das wichtig, dass wir das verstehen, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Wir sind Geliebte. Gebt Raum dem Zorn. Zorn ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das uns Gott gegeben hat. Einverstanden? Ich hatte als Kind fast das Gefühl, der Zorn sei eine Gabe des Teufels. Aber das stimmt nicht. Zorn ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Eine Emotion wie Angst, wie Freude, wie Glück. Es gibt so eine Riesenpalette von Emotionen und Gott hat uns mit diesen Emotionen ausgerüstet. Auch die Wut ist so eine Emotion. Es ist die natürliche Reaktion auf ein Unrecht, dass man zornig wird. Ja, Gott ist auch zornig. Steht an verschiedenen Stellen im Alten und im Neuen Testament, gerade im Römerbrief auch, Gott ist zornig über die Ungerechtigkeit in der Welt. Gott ist zornig. Das ist seine Reaktion auf all das Unrecht, das geschieht. Gerade auch jetzt, auch heute, was alles in der Welt läuft. Er sieht alles und es bewegt ihn. Er ist zornig darüber. Zorn ist eine Emotion und Zorn ist wie Feuer, könnte man vergleichen. Feuer, oh, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Kann Häuser, Wälder, ganze Dörfer, Straßen, alles zerstören, vernichten. Ja, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, habe ich diese Stelle hier? Ja, Jakobus 1. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, hier kommt's wieder, Geliebten. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, vor allem der schnelle Zorn. Deshalb heißt es langsam zum Zorn. Das heißt nicht, dass wir nicht zornig sein sollen, aber wir müssen lernen, den Zorn im Griff zu haben, wie einen ziemlich feurigen Gaul, oder? Dem muss man gut zureiten, sonst geht er mit einem durch. Und unser Zorn ist wie ein feuriger Gaul, dem man gut zureiten muss, dem man helfen muss, dass er, ja, Zorn kann zerstören. Feuer kann zerstören, aber Feuer, ihr wisst das alle, Feuer kann auch, wenn es im richtigen Ort brennt, kann Feuer super sein, im Ofen. Im Ofen ist das Feuer am richtigen Ort und bewirkt dort eine positive Energie. Oder im Motor des Autos, man könnte den Zorn auch mit dem Benzin vergleichen, das ist hochexplosiv, gefährlich, Aber im Motor des Autos ist Benzin ein großer Segen, weil dort treibt es an. Ähnlich ist es eigentlich mit dem Zorn. Und hier steht nun, gibt Raum dem Zorn. Wörtlich heißt es, Raum heißt Topos, das kennen wir von Topographie, oder? Topos ist der Ort, ein Raum, ein Platz. Gebt dem Zorn den richtigen Raum. Das steht hier. Elberfelder hat übersetzt, gebt Raum dem Zorn Gottes, aber spannend ist, dass im griechischen Urtext steht nicht, gebt Raum dem Zorn Gottes, sondern steht nur, gebt Raum dem Zorn. Ich habe hier das Gottes in Klammern, weil es fast in allen Übersetzungen drin ist. Aber im Griechischen steht das hier nicht. Es steht, gebt Raum dem Zorn. Und ich glaube, es geht zunächst mal um unseren Zorn. Unser Zorn muss einen Raum bekommen, wo er richtig, auf die richtige Weise ausgelebt werden kann. Zorn ist nicht an sich schlecht, aber er gehört an den richtigen Ort. Gibt er einem Zorn den richtigen Ort? Und wo ist der richtige Ort? Wo ist der richtige Ort für meinen Zorn? Wo muss der hin? Ja, was meint ihr? Keine Ahnung. Zu Gott? Ja, zu unserem liebenden Vater. Dort ist der richtige Raum. Beim Vater im Himmel ist der richtige Ort. Das musste ich ganz fest lernen. Als Kind bin ich so aufgewachsen, Zorn ist etwas an sich Schlechtes. Zorn muss man um jeden Preis vermeiden. Jedenfalls habe ich das als Kind so gelernt. Ich habe den Zorn, wenn ich mal zornig werden wollte, habe ich das schon als Kind im Keim erstickt. Ich war vielleicht etwas ein kitschiges Kind. Ich glaube, die Eltern und Geschwister hatten mich eigentlich praktisch nie zornig erlebt. Ich weiß ein Beispiel, da war ich mal zornig und da habe ich einen Holzscheit genommen, habe meine Schwester und dann hat die mich nur angeschaut und gesagt, Hans-Jörg, du. Und dann war für mich klar, das darf ich nicht, ich darf nicht zornig sein. Das hat sich in mein Kinderherz tief eingeprägt, Zorn ist schlecht, ich darf Zorn nicht haben und nicht zeigen. Aber ich habe das falsch verstanden. Könnte auch sagen, Freude darf nicht sein. Du kannst keine Freude haben, darfst keine Freude zeigen, würde mir sagen, spinnst du? Das ist uns gegeben, um das richtig auszudrücken. Aber ähnlich ist das auch mit anderen Energien. Gott hat uns die sexuelle Lust gegeben. Die ist nicht vom Teufel, die ist von Gott gegeben. Aber Gott hat sie gegeben, dass wir sie im richtigen Raum ausleben können, der richtigen Art. Und ähnlich ist es eigentlich mit allem, was uns Gott gegeben hat. Die Freude soll den richtigen Raum haben, aber eben auch der Zorn braucht den richtigen Ort, wo er auch hingehört. Und ich, in der Seelsorge versuche ich manchmal Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich, einfach zu helfen. So, und jetzt wollen wir in diesem geschützten Raum einmal den Zorn auch aufkommen lassen. Der ist nämlich irgendwo tief drin und zerfrisst einem das die Seele, wenn der nicht rauskommt. Der ist sowieso drin, wie ein Geschwür, das irgendwie unmerklich uns zerfrisst. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe das auch gemerkt, wie ungesund das war, all den Zorn herunterzuschlucken. Ich war so viel depressiv. Depression ist ja häufig heruntergeschluckter Zorn. Und dann bei einigen Menschen wirkt sich das aus in Depression. Ich sage nicht, jede Depression ist heruntergeschluckter Zorn, aber viele Depressionen. Bei mir war es jedenfalls so. Ich habe es geübt in der Natur. Ich hatte meine Spazierwege, wo ich laut beten konnte, in der Nähe eines Bachs, wo es sowieso laut war, oder in Chur zwischen Autobahn und Rhein, da war es sowieso laut. Da konnte ich manchmal auch ziemlich laut reden. Da hat es auch niemand außer meinem Vater im Himmel gehört. Und der Zorn musste raus. Ich musste aber richtig lernen, Zorn wahrzunehmen. Das musste ich richtig zuerst lernen. Ich wusste gar nicht, wie das ist. Stellt euch mal vor, da ist ein Mensch, der nie Freude erlebt hat. Und jetzt erlebt er einmal Freude. Es gibt Menschen, die können nicht weinen. Die müssen das richtig lernen. Und beim Zorn war es bei mir ähnlich. Ich musste zuerst lernen, Zorn in mir wahrzunehmen. Ah, da ist etwas in mir drin und das nennt man Zorn. Und dieses Gefühl nicht mehr herunterzudrücken, sondern jetzt wirklich dieses Gefühl auch zu bejahen. Ja, das ist eine Emotion, die mir Gott geschenkt hat, aber jetzt an den richtigen Ort. Der Zorn ist eine Energie. Und ich merke das immer wieder. Ich habe manchmal den Job im Hauswart, als Hauswart, dass ich etwas reklamieren muss. Und wenn zum Beispiel wieder einer so rücksichtslos sein Auto auf das Trottoir stellt, dass die älteren Menschen mit dem Rollator auf die Straße raus müssen, da merke ich, es tut mir gut, wenn ich dann so richtig den Zorn auch etwas aufkommen lasse. Wenn ich merke, das regt mich jetzt auf, das nervt mich, ich werde zornig über diese Rücksichtslosigkeit und das gibt mir dann die Energie, auch beim anderen mal zu läutern und normal sage ich, ach komm, ah, lassen wir es, oder? Kennt ihr auch? Man will sich ja nicht die Finger verbrennen und ich bin nicht so, das ist nicht unbedingt mein Hobby, irgendwo reklamieren. Es gibt Menschen, die haben das als Hobby, ich gehöre nicht zu der Sorte. Und ich brauche diese Energie des Zorns, dass ich es überhaupt schaffe, so eine Reklamation anzubringen, dass ich überhaupt den Schritt wage, hinzugehen und mal gerade hinzustehen. Wenn ich so innerlich etwas köchle, dann kann ich viel gerader hinstehen und kann dem anderen klar sagen, aber immer noch in der Art und Weise, dass ich mich nachher nicht entschuldigen muss. Gebt Raum dem Zorn. Der Zorn, der muss den richtigen Raum haben. Und noch etwas, ich frage dann immer, wenn ich mich über etwas aufrege, Moment mal, regt sich wohl Gott auch darüber auf? Ich rege mich manchmal über Dinge auf. Oder da, wo ich Hauswart bin, da nehmen manche Leute die Abkürzung über unser Areal und die Böschung runter zur Badi, das ist näher. Und ich muss sagen, ehrlich, mich stört das nicht. Die machen nichts kaputt, aber die Leute, die da wohnen, die regen sich auf. Die hatten auch schon das Gefühl, ich sollte da reklamieren. Ich bin nicht sicher, ob das Jesus so stört, dass die da die Abkürzung nehmen. Rücksichtslosigkeit stört ihn garantiert. Da habe ich Grund zu reklamieren. Aber mein Zorn, der muss immer wieder geprüft werden und deshalb ist es auch nicht falsch, wenn man sagt, geht Raum dem Zorn Gottes. Wenn sich Gott über dieses Unrecht auch erzürnt, dann habe ich das Recht auch erzürnt zu sein, wenn es etwas ist, was er wahrscheinlich gar nicht, was für ihn gar nicht so wichtig ist, dann sollte ich da etwas von ihm lernen und etwas herunterkühlen. Okay, gebt Raum dem Zorn Gottes. Stimmt auch, denn es steht, ich will vergelten. Er allein ist der Richter. Er ist es, der vergelten will. Nicht wir. Es ist nicht unsere Sache, ein Unrecht zu vergelten. Es ist je nachdem unsere Sache, es anzusprechen. Und es ist manchmal unsere Sache, es anzuzeigen, wenn es etwas ganz Schlimmes passiert ist. Aber es ist nicht unsere Sache, uns selber zu rächen. Für das ist entweder Justiz da, aber letztlich sowieso die himmlische Justiz, um Dinge in Ordnung zu bringen. Und dann kann man es auch anders betonen. Ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, der Herr will vergelten. Und wenn Unrecht geschehen ist in deinem Leben, dann wird Gott sich diesen Menschen, der dir Unrecht getan hat, vorknöpfen. Und es steht in der Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Umgekehrt ist es auch so. Wenn unbereinigte Schuld da ist, auch wenn du Unrecht begangen hast und es nicht bereinigt hast, das wird dann schon noch einmal ein Thema werden, der Ewigkeit. Wenn wir Jesus angenommen haben, dann hat er uns das ewige Leben geschenkt, aus Gnade. Aber dann möchte er auch, dass Dinge, die in unserem Leben schiefgelaufen sind, auch ans Licht kommen, dass wir das ans Licht bringen und in Ordnung bringen. Es geht, wenn wir selber schuldig geworden sind. Ich rede jetzt aber von der anderen Seite, dass jemand anderes an mir, an dir schuldig geworden ist. Und dann ist es ganz klar an Gott, er ist es, der die Rache ausübt. Wenn ich mir das so vorstelle, ein Mensch, der mir Unrecht getan hat, der einmal vor dem Richter steht. Und wenn ich mir das vorstelle, wie das sein muss, vor diesem heiligen, lebendigen Gott zu stehen und Gott sagt, das hast du einem meiner Kinder angetan. Warum hast du das gemacht? Könnt ihr euch vorstellen, wie klein der wird? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn Gott Rache übt? Da kriege ich schon Mitleid mit dem Menschen. Und deshalb, wenn wir das beherzigen, dann werden wir frei. Dann geht's weiter, hier möchte ich nicht mehr zu lange stehen bleiben. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürste, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn wir dem Zorn den richtigen Raum gegeben haben und wenn ich mir bewusst werde, mein Vater im Himmel hat das gesehen und ich darf es ihm wie ein Kind, darf ich zum Vater kommen und darf es ihm sagen. Und dann ist meistens mein Zorn schon ziemlich, der Rauch schon verzogen. Weil ich weiß, da ist jemand, der nimmt das ernst und der übernimmt jetzt diesen Fall. Und dann kann ich wieder lieben. Es geht hier nicht darum, dass ich für Menschen, die mir Unrecht getan haben, gute Gefühle haben muss. Das steht hier nicht, steht nichts von Umarmung. Sondern steht, wenn dein Feind Hunger hat, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und das geht es. Und dann ist ein starkes Bild mit dem feurigen Kohlen auf dem Haupt. Ich weiß nicht, woher das Bild kommt, aber auf jeden Fall wird es dem da ziemlich heiß. Interessant ist ja, dass genau dieses Wort heute die heutige Bibellese ist, in der Losung, im Bibellese. Zettel. Und ich habe heute Morgen im ERF, gerade beim Frühstück, war diese Andacht über dieses Thema und dann hat diese Frau, die da gesprochen hat, hat ein Beispiel gebracht von Tapozzo. Tapozzo ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Ich erzähle es jetzt nach. Er war Evangelist, Italiener, glaube ich, und er war im KZ 1947. Und an Weihnachten 1947 wurde er eingeladen vom KZ-Leiter. Wurde eingeladen in sein Büro und durfte da Platz nehmen. Und dann hat der KZ-Leiter, dem wurde aufgetischt. Und da Tapozzo lief schon das Wasser im Mund zusammen. Und dann hat der KZ-Leiter vor Tapozzo so richtig ausgiebig gespeist. Tapozzo hat natürlich nichts bekommen, das war reine Schikane. Und nachdem er sich den Mund abgeputzt hat, brachte er eine Schachtel hervor. Da war ein Kuchen drin von der Frau von Tapozzo. Die hat ihm einen Kuchen geschickt auf Weihnachten. Und dann nimmt dieser Lagerleiter diesen Kuchen und verspeist ihn auch noch vor Tapozzo. Ihr könnt euch etwas vorstellen, wie der gekämpft hat. Der hatte Hunger und hat gelitten in diesem Lager. Und diese brutale Ungerechtigkeit, diese Schikane. Jahre später, als er dann frei war, besuchte er diesen Mann. Er ging zu ihm, stellte sich vor, ich bin Häftling Nummer sowieso, ich weiß jetzt die Nummer nicht im Kopf. Und der andere Mann begann zu zittern, hatte Angst, jetzt rächt er sich. Jetzt rächt er sich. Und der Tapozzo sagte, ja, ich werde mich heute rächen. Hatte ein Paket dabei und hat das langsam aufgemacht und der andere. Und dann war ein Kuchen drin. Und dann sagte er so, den verspeisen wir jetzt gemeinsam. Das war die Rache. Und der andere Mann, dem sind die Tränen heruntergelaufen. Und der hat sich von Herzen entschuldigt und um Vergebung gebeten für dieses schreckliche Unrecht. Dieses Beispiel heute Morgen ist mir eingefahren und ich dachte, ich wolle es euch nicht vorbehalten. Vom Evangelisten Tapozzo, wie es dann weiterging, weiß ich nicht genau. Feurige Kohlen ist ein starkes Bild. Ja, wenn wir wissen, dass wir einen geliebten Vater haben und wenn wir unseren Zorn bei ihm deponieren können, dann sind wir frei, dass wir nicht uns vom Bösen überwinden lassen. Für Tapozzo war das eine Riesenübung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Stellt euch das einfach einmal in der Fantasie vor, wie das gewesen sein muss. Und er hat für den Mann gebetet, schon während diesem Essen im KZ, und wurde einfach ruhig, wurde getröstet von seinem Vater im Himmel und konnte nachher Schlechtes mit Gutem vergelten. Und Gott hat das gebraucht. Amen. Lieber Vater im Himmel, du bist wirklich ein liebender Vater. Ja, das stimmt. Du liebst uns von Herzen. Und es gibt nichts, was uns passiert ist, was du nicht gesehen hättest. Es gibt nichts, was nicht in deinen Büchern aufgeschrieben ist und im Gericht ans Licht kommt. Danke, dass wir selber Vergebung haben, dass unsere Schuld am Kreuz gesühnt ist und dass das nicht mehr hervorgeholt wird. Das ist so ein Geschenk. Aber wir dürfen wissen, da wo uns Unrecht geschehen ist, da hast du das übernommen. Du hast das ernst genommen und wir dürfen es bei dir ablegen. Ich bitte dich jetzt ganz besonders für die Geschwister hier, die auch viel erlebt haben an Unrecht, an Schuld, an Verletzung. Gib du ihnen den Raum, dass der ganze Zorn bei dir raus kann. Heile du, fließe du mit deiner Liebe in diese dunklen Ecken des Kellers. Bringe dein Licht hinein und heile du Herzen. Vielen Dank. Amen. Ich habe gestaunt, was für Lieder Andi ausgesucht hat vorher, wenn du manchmal ganz alleine bist, mit all deiner Last. Jesus ist da, war eine gute Vorbereitung. Danke, Andi.